Ja, sie begleiten uns auf Schritt und Tritt. Die Darstellungen des Gekreuzigten. Und am liebsten möchte ich die Leute mal fragen, was verbindet ihr eigentlich damit? Seht ihr ihn? Was denkt ihr euch dabei, wenn ihr ihn so seht? Welche Botschaft kommt denn bei euch an? Irgendwo habe ich das am Rande mitgekriegt, dass in einer Schule wieder so ein Kruzifix entfernt werden musste. Und da werden dann Stimmen aus der öffentlichen Meinung veröffentlicht. Manche sind halt dagegen, manche dafür. Den meisten scheint das herzlich egal zu sein. Und ein Argument hat mich so ein bisschen angesprochen. Brauchtum. Es gehört halt dazu. Und deshalb muss man diese Darstellungen doch überall haben. Also andernorts würde man ja komplett mit den Schultern zucken. Müsste man erstmal sich irgendwo informieren. Brauchtum, was ist das eigentlich? Hierzulande ist das ein ernstes Anliegen. Die Brauchtumspflege hat es ja bis in Programme politischer Parteien geschafft. Schon auch sehr wichtig und ernst zu nehmen. Aber Brauchtum, was soll ich damit anfangen? Werden wir ihm, dem Gekreuzigten, damit gerecht, ihn als Brauchtum zu pflegen? Zum Glück ist mir ein Vers aus der Bibel eingefallen, der mir gezeigt hat, es ist doch ein wichtiges Anliegen, das mit dem Brauchtum. Die Kranken brauchen den Arzt. Also passt doch, es ist ein Brauchtum. Aber wissen die das, die Kranken? Die Information habe ich allererst mal aus Matthäus 9, Verse 9 bis 13 und die lese ich uns dann mal gerade. Als Jesus weiterging und an der Zollstelle vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen, der Matthäus hieß. Er sagte zu ihm, komm, folge mir. Matthäus stand auf und folgte ihm. Später war Jesus in seinem Haus zu Gast. Aber viele Zolleinnehmer und ähnliche Sünder waren ebenfalls zu dem Essen gekommen, um mit Jesus und seinen Jüngern zusammen zu sein. Das sahen einige Pharisäer und sagten zu seinen Jüngern, wie kann euer Lehrer sich nur mit Zöllnern und Sündern an einen Tisch setzen? Jesus hörte es und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Nun geht und denkt darüber nach, was das bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr auch, dass ich nicht gekommen bin, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Also kurz, die Kranken brauchen den Arzt. Das erste, Jesus beruft Levi Matthäus. In den anderen Evangelien heißt er Levi, hier trägt er den Namen Matthäus. Ein Zöllner, der war für die meisten Leute schon von vornherein ein Betrüger, ein Vaterlandsverräter Und er fiel so ungefähr in die Kategorie, denen ist nichts heilig. Und darum ist auch kein Wunder, wenn diese Leute nur mit solchen zusammen sind, die ebenfalls in irgendeiner Weise Dreck am Stecken haben. Keine feine Gesellschaft. Aber Jesus sieht hier interessanterweise nicht den Zöllner, sondern er sieht an der Zollstelle einen Menschen. Da ist jemand, den er als Person wahrnimmt und anspricht. Und dann geht das hier ziemlich schnell. Jesus sagt nur zwei Wörter. Na, im Deutschen sind halt drei. Folge mir nach. Und genauso knapp reagiert dieser Matthäus. Er steht auf und geht mit. Und das löst bei mir 1000 Fragen aus, die hier überhaupt nicht beantwortet werden. Wie funktioniert das? Was hat der Matthäus gewusst? Wie gut kannte er denn Jesus? Was musste er wissen? Und was hat ihn bewegt, so eine folgenschwere Entscheidung zu treffen? Ich meine, er ging ja nicht nur einmal kurz um die Ecke, sondern er verließ sein altes Leben. Er wurde ein Jünger von Jesus. Das war klar, dass das damit gemeint ist. Und von dem Punkt an gab es kein Zurück. Er konnte nicht nächste Woche wieder an seine Zollstelle kommen und einfach so weitermachen und auch nicht einen Monat später oder so. Er verließ wirklich alles, um mit Jesus zu gehen. Wie konnte es dazu kommen? Ja, warum frage ich das? Ich will natürlich auch so einen Erfolg haben. Was müssen wir denn tun? Na, wir gehen einfach in die Stadt, sammeln die Leute auf, die da so sind und sagen einfach, kommt, folgt mit uns Jesus und alles wird gut. Und dann würden die auch noch kommen und wir hätten hier die Bude voll und überhaupt. Und was könnte alles Schönes passieren? Ja, bei uns sieht es leider anders aus, oder? Die Leute fragen, gibt es überhaupt einen Gott? Und wenn es einen Gott gibt, was ist das? Ist das ein Etwas, ein Jemand, ein irgendwie überall und alles und nichts? Kann man überhaupt irgendwas über Gott wissen? Kann man wissen, wer Gott ist, wie er ist? Und woran soll man das denn erkennen? Wo soll man es denn dran festmachen? Oh, es ist so schwierig. Und wie lange soll das eigentlich dauern, bis wir jemandem mal alles das erklärt haben? Und dann ist noch lange nicht garantiert, dass jemand mitkommt, oder? Es gibt Statistiken, Leute, die berechnen, wie lange das dauert, bis man zum ersten Mal, von dem Punkt an, wo man zum ersten Mal einem Christen begegnet und die Botschaft von Jesus hört, und bis man selber ein Christ geworden ist. Jahre sind das. Ja, hier ist das anders. Jesus ruft, Matthäus folgt. Und auch wenn das nicht unsere Fragen beantwortet, sagt es uns das Entscheidende. Nicht Argumente, nicht Erklärungen, nicht Lebensgeschichte, nicht Erfahrungen. Nichts führt den Matthäus dazu, ein Jünger zu werden, als die Tatsache, dass Jesus ruft, dass er ihm begegnet. Und Jesus, der weiß schon, wen er anspricht. Der weiß schon, wann es für jemanden soweit ist. Er weiß immer, was er macht. Und Menschen können das nicht machen, selbst wenn sie das noch so wollen. Matthäus folgt. Der folgt natürlich nicht ins Blaue hinein. Dieser Mann war ja nicht dumm. Er konnte Geld zählen, hatte Umgang mit einem Haufen Menschen und er hat so seine Erfahrungen gehabt. Er wusste, auf wen er sich da einlässt. Und Jesus selber hat größten Wert darauf gelegt, dass wir genau wissen, was wir tun. Nicht einfach, ach Jesus, ich laufe dir mal nach, mal gucken, was du so vorhast. Wir laufen alle mit Missverständnissen rum, glaube ich. Und wenn wir noch die allerentschiedensten Christen wären und so viel Erfahrung mitbringen und schon eine Menge wissen. Aber wem wir folgen und dass wir uns an ihn gehängt haben, das können wir wissen und das sollen wir wissen. Und Jesus sorgt dafür, dass es immer klarer wird. Ja, denn Levi Matthäus hat er nicht vergeblich berufen. Ist auch spannend. Da ist die ganze Zeit davon die Rede, dass Jesus sich immer mit diesen Zöllnern und Sündern abgegeben hat und dass dieser ganze Abschaum seine Lieblingsgesellschaft gewesen zu sein scheint. Aber nur von zwei Zöllnern erfahren wir überhaupt die Namen. Da ist dieser Oberganove Zachäus und dann dieser Levi Matthäus hier. Angenommen, es stimmt, dass das Matthäus-Evangelium im Wesentlichen auf diesen Jünger zurückgeht. Dass genau der einer von den 12 Aposteln war, so wie es da steht. Und dass wir diese herrlichen Jesus-Worte ihm verdanken. Dass diese Bergpredigt, dass diese Vielzahl auch von Gleichnissen und Ereignissen uns durch ihn erreicht hat. Das ist schon was Besonderes. Jesus weiß, was aus uns wird und was er mit uns vorhat. Und das sind alles Dinge, die können wir eben nicht planen, die können wir nur im Lauf des Lebens herausfinden. Jesus beruft den Levi Matthäus und er könnte jeden berufen. Ob das jetzt der Levi oder der Ludwig oder der Lothar ist. Jeder Matthäus könnte sozusagen mitkommen, wenn er ruft und wenn er das so hört. Jesus beruft Levi Matthäus unter Beifall und Kopfschütteln. Spannend, es gab da offenbar eine richtige Party im Haus des Matthäus. Und da waren alte Freunde eingeladen und seine neuen Freunde waren auch dabei. Jesus und die anderen Jünger. So ist das. Wenn du Jesus in dein Herz reinlässt, wenn du an ihn glaubst, dann ist er da. Und zwar nicht nur im Verborgenen irgendwo, wo es keiner merkt, sondern ist er in deinem Haus. Und dann bricht er die Party. Und dann kommt er rein in den Alltag. Jesus ist zu Besuch und irgendwie total zu Hause. Und die alten Freunde sind es eben auch. Ja, das ist so ein bisschen Milieu, wenn da steht Zöllner und Sünder. Und wir haben heute ja auch immer noch so Milieus. Die sind alle unterschiedlich. Aber ich glaube, Sünder könnten sich alle auf die Fahne schreiben. Bei diesen Leuten hier, da ging es unehrlich zu in Sachen Geld. Und wo das der Fall ist, da gibt es auch sexuelle Unreinheit, da gibt es auch Erpressung, da gibt es auch Lüge und Verrat. Und da gibt es immer auch Mord und Totschlag. Irgendwie bringt eins das andere mit. Und auch wenn wir uns heute Milieus unterschiedlicher Couleur anschauen, da sehen wir auch, wie das alles schön ineinander verwoben ist und wie eins zum anderen kommt. Und wie das eine Gruppe prägt. Und Jesus setzt sich mit diesen Leuten an einen Tisch. Das können wir gar nicht hoch genug bewerten. In der damaligen Zeit war das noch viel ausdrucksstärker, als wir das kennen. Ich begebe mich mit dir auf eine Ebene, wenn ich mich zu dir an den Tisch setze. Ich halte dich für gleichwertig, für jemanden als Gesprächspartner. Du bist mir willkommen. Ich teile mit dir diese Mahlzeit. Ja, und da waren diese ganz, ganz schrägen Vögel. Und Jesus macht das mit allen, da ist kein Unterschied. Er sagt nicht, ihr sitzt in der zweiten Reihe und ihr in der dritten, sondern wir sitzen hier miteinander zu Tisch. Ich frage mich, wie war es wohl bei den Jüngern? Die sind ja mitgekommen. Ob die sich vielleicht auch einen Moment gescheut haben? Was? Ich soll neben der sitzen? Herr, ist das dein Ernst? Sollten wir nicht eine Jüngerecke einrichten, wo wir unter uns sind? Wir wollen doch besser werden, oder? Wir wollen doch heiliger werden, einen gerechten Lebensstil. Wir wollen doch ins Reich Gottes und die Zukunft Gottes auf Erden errichten. Ja, es gab kein Sträuben. Sie mussten mit. Vielleicht haben sie auch gemerkt, oh, so schlimm sind die Burschen hier gar nicht. Haben sich überwunden und zueinander gefunden. Und das war regelmäßig eine ganze Reihe von so Leuten, mit denen Jesus zusammen war. Das waren durchaus größere Partys. Und da steht nirgends, die hätten sich alle bekehrt. Da steht nicht, dass sie alle gesagt haben hinterher, hurra, jetzt sind wir auch Jünger von Jesus. Aber das Interesse, das war ja wohl geweckt. Die waren doch neugierig. Kumpel Matthäus, was ist denn mit dir passiert? Warum verlässt du alles und gehst jetzt mit dem? Warum wirst du ein Jünger? Was gibst du dich jetzt mit diesen bürgerlichen Fischern da ab? Interesse, Neugier, auch eine gewisse Offenheit. Denn vermutlich haben sie damit nicht gerechnet und das kannten sie nicht. Dass der Herr Rabbi sich mit ihnen an einen Tisch setzt. Dass da so religiöse Leute sich für sie interessieren. Wie schnell werden sie gemerkt haben, mit dem kann man reden. Da kann man ehrlich sagen, was man denkt. Oder seine Fragen stellen. Und es ist interessant, was er zu sagen hat und wie er die Dinge sieht. Alte Freunde, Zöllner und Sünder und die neuen Freunde, die ja, sich da auch reinfinden, die auch Rede und Antwort stehen. Bei den Pharisäern löst das keinen Beifall aus, sondern Kopfschütteln. Sie sind empört. Sie sind die Abgesonderten. So nennen sie sich. Sie sind die Besseren. Sie geben jedem das Zeugnis, das Prüfsiegel. Und da gab es im Dorf nur zwei Möglichkeiten. Entweder du gehörst zu denen, die sie für gerecht erklären, oder zu den Sündern, zu den Verachteten, zu den Wertlosen, zu den Hoffnungslosen. Sie haben darüber bestimmt, wer wohin gehört. Und ich finde es spannend, die sprechen nicht mit Jesus, sondern die quatschen die Jünger an. Warum wohl? Trauen sie sich nicht, in einen offenen Dialog zu gehen? Oder versuchen sie, die Jünger abzuwerben? Versuchen sie herauszufinden, wie sicher sind die sich denn? Finden die bei denen eher einen Anknüpfungspunkt, wenn die Zweifel haben? Jesus schaltet sich seinerseits ein. Gott bevorzugt Barmherzigkeit. Die Kranken brauchen den Arzt. Jesus fängt erstmal damit an, dass die Starken, dass die Gesunden ihn logischerweise nicht brauchen. Und es war klar, dass es jetzt hier nicht um Windpocken oder sowas geht, sondern bildlich gesprochen um die Krankheit der Sünde, um moralisches Versagen, ja mehr noch, ums Abirren von Gott. Ja, und wer immer mit Gott in Gemeinschaft ist, der muss ja auch nicht zurückkehren. Wer nichts zu beichten hat, der kann es ja auch lassen. Der braucht halt keine Vergebung. Bei wem alles klar ist, der braucht sich auch nicht belehren lassen, der braucht keine Zurechtweisung, keine Wegweisung, keine Hilfe, kein gar nichts. Wenn alles klar ist, wenn es rund läuft, dann bitteschön, zieh durch. Ja, und mancher denkt, im Vergleich zu diesen Leuten, Matthäus und seiner alten Kumpel, sind die Pharisäer doch auch viel besser unterwegs. Die sind ja wirklich irgendwie Gerechte. Vieles, was die machen, würden die Pharisäer niemals tun. Sich so benehmen auf gar keinen Fall. Aber Jesus hat nicht gesagt, ich komme zu diesen Menschen, weil ihr mich nicht braucht. Er spricht an anderer Stelle ganz anders. Zum Beispiel Matthäus 23. Wehe, 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 sagt er. Und zwar nicht zu den Zöllnern und Sündern. Nicht zu den Marodeuren und Verbrechern, zu den Prostituierten oder sonst wem. Sondern sagt er zu den Pharisäern und Schriftgelehrten. Ich glaube, es steht kaum was Knallhärteres in der Bibel als dieses Kapitel. Er sagt, Freunde, ihr macht euch hier zum Maßstab. Andern packt ihr Lasten auf, ihr selber rührt sie nicht mit dem kleinen Finger an. Er hat sie verglichen mit Gräbern. Es gibt nichts Unreineres als Leichenteile. Und ein Grab ist ein unreiner Ort. Der wird nur deshalb weiß getüncht, damit man weiß, da gehst du nicht hin. Ihr seht draußen schön aus, innen seid ihr voller Totengebeine, sagt Jesus. Nein, er hat ihnen nicht bescheinigt, ihr seid die starken Gesunden, die keinen Arzt brauchen. Er hat gesagt, hier, schaut doch mal das an, was ihr kennt. Hosea 6, Vers 6. Gott selber sagt durch den Propheten, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Ihr könnt alles nach Vorschrift machen und ihr könnt noch mehr spenden und ihr könnt euch noch mehr einsetzen und noch mehr Eifer an den Tag legen. Wenn ihr unbarmherzig bleibt, ist es wertlos. Das sagt Gott nicht an einer Stelle, sondern ziemlich häufig im Alten Testament. Nicht, dass die Opfer nichts wären oder der Tempel nichts bedeutet. Das ist alles super heilig. Aber die Liebe, die Barmherzigkeit, die ist das Allerheiligste. Andere zu verurteilen, für andere schon die Strafe ausrechnen, ist anmaßend. Kranke sind wir alle. Niemand ist vollständig gesund. Und wer genau reinschaut in die Schrift, der wird das auch finden. Selbst ein Mose, der so engen Umgang mit Gott hatte, solche Wunder vollbracht und hautnah erlebt. Im entscheidenden Moment hat er gekniffen. Und die Strafe war furchtbar. Du wirst das Land sehen, aber du kommst nicht rein. Es war für den echt schlimm. Wenn Mose nicht hundertprozentig war und all die anderen auch nicht, wer bin ich dann? Die, die Gott am besten kannten, haben gesagt, Herr, wenn du Sünden behältst, wer wird dann bestehen? Geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Alle haben gesündigt, alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Keiner ist so, wie er sein sollte. Und wer am meisten die Nähe Gottes sucht, wird es auch am deutlichsten für sich erkennen. Aber Jesus sagt nicht, die Schuldigen brauchen einen, der sie verurteilt, sondern die Kranken brauchen einen Arzt. Gottes Barmherzigkeit ist so, dass sie Vergebung für jede und jeden bereithält, wer immer das in Anspruch nimmt. Manche meinen, Barmherzigkeit sei es, einfach durchzustreichen. Wenn es kein Verbot gibt, dann gibt es auch keine Übertretung. Und dann ist ja alles erlaubt und gut und richtig, aber damit ist keinem geholfen. Gottes heilige Gebote sind nicht dafür da, unser Leben schwer zu machen, sondern es zu bewahren. Sie sind natürlich geeignet, uns zu zeigen, wo wir daneben liegen. Und sie werden uns nicht verändern. Den Anspruch haben sie auch nicht. Sie zeigen uns, wer wir sind. Aber es ist keine Barmherzigkeit, sie abzuschaffen, sondern im Gegenteil, es ist nötig, dass wir sie haben, um zur Umkehr zu gelangen. Gott bevorzugt Barmherzigkeit. Kannst du dich dazu stellen, dass du genau das auch brauchst? Wir wollen gleich das Abendmahl miteinander feiern. Wenn wir daran teilnehmen, sagen wir, ich bin krank, ich brauche den Arzt. Ich bin nicht besser als irgendwer anders. Ich brauche ihn für mich. Und sein Kreuzestod bedeutet für mich, das ist die Rettung. Und zwar die vollständige. Nichts von dem, was ich verbrochen und verpasst habe, wird mich einholen, wird mir anhaften. Er hat's weggetragen. Das ist eine fröhliche Feier. Das ist eine Riesenfreude. Jesus sprach mit den Pharisäern, und wir lesen das in der Bibel nicht, damit wir uns Gedanken machen über die Probleme von Leuten von vor über 2000 Jahren oder so. Es steht da, weil wir alle auch diese Tendenz haben. Ich möchte besser und gerechter sein. Und weil ich es nicht bin, kann ich nur entweder verzweifeln oder heucheln. Eine andere Möglichkeit bleibt mir ja gar nicht. Bei Jesus kann ich sagen, nein, ich bin nicht besser. Du allein bist gut. Bei ihm kann ich benennen, was ich empfinde, was mein Unrecht ist. Bei ihm kann ich mir das zeigen lassen und muss eben nicht weglaufen. Ich kann seine Diagnose ertragen, weil er der Arzt ist, der mir helfen kann, weil er wirklich die Heilung hat. Manchmal wünschen wir uns mehr heil gewordene Menschen, oder? Mehr Erfahrung dessen, dass Leute dann ja, Jünger von Jesus sind und endlich komplett klarkommen und haben ihr Leben auf die Reihe gebracht und können als strahlende Vorbilder gelten. In Wirklichkeit wachsen wir aber nicht über diesen Punkt hinaus, zu sagen, ich bin der Kranke, du bist der Arzt und ich danke dir, dass du mir helfen kannst. Ich wünsche mir so, dass wir das heute Morgen auch mit dieser Mahlfeier zum Ausdruck bringen können und für uns selber empfangen. Jesus als den, der wirklich helfen kann, an uns ranzulassen.